Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Jetzt hörst du eine meiner absoluten Lieblingsproduktionen. Drei Geschichten. Das ist die erste CD einer Hörtrilogie, die ich zusammen mit meinen beiden Kollegen von den drei Fragezeichen Jens Wawritschek und Andreas Fröhlich aufgenommen habe. Gönn dir schönes Lauschen. Viel Freude!
Der Totenwächter von Ambrose Bierce. In einem der oberen Räume eines unbewohnten Hauses in jenem Stadtteil von San Francisco, der North Beach genannt wird, lag der Leichnam eines Mannes unter einem Tuch. Es war gegen 9 Uhr abends. Der Raum war von einer einzelnen Kerze schwach erhellt. Obwohl es warm war, waren die beiden Fenster geschlossen und die Rollos heruntergelassen, ganz entgegen der Gewohnheit, den Toten viel Luft zu lassen. Im Raum befanden sich nur drei Möbelstücke. Ein Sessel, ein kleines Lesepult, auf welchem die Kerze stand, und ein langer Küchentisch, auf dem der Leichnam des Mannes lag. Dies alles, genau wie auch der Leichnam, war anscheinend erst vor kurzem hereingebracht worden. Denn einem Beobachter, wenn es einen gegeben hätte, wäre aufgefallen, dass die Dinge frei von Staub waren, während alles andere im Raum recht dick davon bedeckt war und in den Zimmerecken Spinnweben hingen. Unter dem Tuch waren die Umrisse des Leichnams auszumachen. Sogar die Gesichtszüge, diese unnatürlich scharfen Konturen, die man gemeinhin den Toten zuschreibt, die jedoch eigentlich nur für jene charakteristisch sind, die eine Krankheit ausgezehrt hat. Aus der Stille, die im Raum herrschte, hätte man richtigerweise schließen können, dass er nicht im Vorderhaus des Gebäudes in Richtung einer Straße lag. Dort, wo er war, befand sich gegenüber eigentlich nichts als eine Felswand, denn er lag im hinteren Teil des Gebäudes, das in einen Hügel hineingebaut war. Als in der Nähe eine Kirchenglocke mit solcher Gleichgültigkeit der verstreichenden Zeit gegenüber 9 Uhr schlug, dass man sich fast fragte, warum sie es überhaupt tat, wurde die einzige Tür des Zimmers geöffnet. Ein Mann trat ein und ging in Richtung des Leichnams. Hinter ihm schloss sich die Tür wieder, wie aus eigenem Antrieb. Man hörte ein Kratzen, wie ein Schlüssel mit Mühe gedreht wurde, und das Einschnappen des Schlossbolzens in seine Führung. Dann folgte das Geräusch sich entfernender Schritte im Gang draußen. Der Mann schien nun ein Gefangener zu sein. Er ging zum Tisch, hielt einen Moment inne und schaute den Leichnam an. Dann zuckte er die Schultern, ging zu einem der Fenster und zog das Rollo etwas hoch. Draußen war es vollkommen dunkel. Die Fensterscheiben waren von Staub bedeckt. Als er diesen jedoch wegwischte, stellte er fest, dass das Fenster mit festen Eisenstäben verstärkt war, die sich ein paar Zentimeter vor der Scheibe kreuzten und an jeder Seite im Mauerwerk eingelassen waren. Er untersuchte auch das andere Fenster. Dort war es genauso. Dies alles schien ihn nicht sehr zu interessieren. Ja, er versuchte nicht einmal, die nach oben verschiebbare Scheibe anzuheben. Wenn er ein Gefangener war, dann war er allem Anschein nach fügsam. Als er seine Untersuchung des Raumes beendet hatte, setzte er sich in den Sessel, nahm ein Buch aus seiner Tasche und begann zu lesen. Der Mann war jung, nicht älter als 30. Mit dunklem Teint, glatt rasiert und mit braunem Haar. Sein schmales Gesicht war von einer Adlernase, einer breiten Stirn und einer Geradlinigkeit des Kinns und des Kiefers geprägt, von der jene, die sie besitzen, behaupten, sie sei ein Zeichen von Entschlossenheit. Er hatte einen festen Blick und graue Augen, die sich nur bewegten, wenn es einem Zweck diente. Nun waren sie die meiste Zeit auf sein Buch gerichtet. Doch von Zeit zu Zeit schaute er auf und sah auf den Leichnam auf dem Tisch. Er sah ihn an, als sei er beim Lesen auf etwas gestoßen, das ihm seine Umgebung wieder ins Gedächtnis rief. Dieser Totenwächter versah die ihm anvertraute Aufgabe offensichtlich mit Intelligenz und Haltung, ganz wie es sich geziemte. Nachdem er vielleicht eine halbe Stunde gelesen hatte, schien er am Ende eines Kapitels angekommen zu sein und legte das Buch ruhig zur Seite. Dann stand er auf, hob das Lesepult hoch und trug es in einer Ecke des Zimmers in die Nähe eines der Fenster, nahm die Kerze an sich und kehrte zurück zu dem leeren Kamin, vor dem er gesessen hatte. Einen Moment später ging er zu dem Leichnam auf dem Tisch, hob das Tuch an und schlug es vom Kopf zurück, womit er eine Masse schwarzen Haares und ein dünnes Gesichtstuch zum Vorschein brachte, unter dem die Gesichtszüge noch schärfer hervortraten als zuvor. Er beschirmte seine Augen, indem er seine freie Hand zwischen sie und die Kerze brachte und sah auf die bewegungslose Gestalt mit einem ernsten und ruhigen Blick hinab. Zufrieden mit seiner Inspektion zog er das Tuch wieder über das Gesicht und nahm, als er zu seinem Stuhl zurückkehrte, einige Streichhölzer vom Kerzenhalter, steckte sie in die Seitentasche seines Sakkos und setzte sich. Dann zog er die Kerze aus ihrer Halterung und sah sie prüfend an, wie um zu berechnen, wie lange sie reichen würde. Sie war kaum 5 Zentimeter lang. Noch eine Stunde und es wäre dunkel. Er steckte sie zurück in den Kerzenhalter und blies sie aus. In einer Arztpraxis in der Kearney Street saßen 3 Männer um einen Tisch, tranken Punsch und rauchten. Es war spät am Abend, fast Mitternacht, und an Punsch hatte es nicht gefehlt. Der älteste der 3, Dr. Helberson, war der Gastgeber und sie saßen in seinen Räumen. Er war ca. 30 Jahre alt. Die anderen waren sogar noch jünger. Alle waren Ärzte. »Die abergläubische Scheu, mit der die Lebenden die Toten betrachten«, sagte Dr. Helberson, »ist erblich und unheilbar. Man braucht sich dessen nicht mehr zu schämen als der Tatsache, dass man zum Beispiel eine Unfähigkeit für Mathematik oder die Tendenz zu Lügen erbt.« Die anderen lachten. »Ach, ein Mensch sollte sich nicht schämen, ein Lügner zu sein?«, fragte der jüngste der 3, der eigentlich noch Medizinstudent ohne Abschluss war. »Mein lieber Harper, das habe ich nie gesagt. Die Tendenz zu lügen ist eine Sache, das Lügen eine andere.« »Ah, aber glauben Sie wirklich«, sagte der 3. Mann, »dass dieses abergläubische Gefühl, diese Angst vor den Toten, so unbegründet sie auch ist, wie wir ja wissen, in jedem Menschen steckt? Ich selbst bemerke sie bei mir nicht.« »Oh, aber sie steckt trotzdem in Ihnen«, antwortete Helberson. »Unter den richtigen Bedingungen, die gelegene Zeit, wie Shakespeare sie nennt, wird sie sich auf irgendeine sehr unangenehme Weise zeigen und Ihnen die Augen öffnen.« »Was, meinen Sie, wären solche Bedingungen, unter denen jeder vom Weibe geborene Mensch sich seines Anteils an dieser allgemeinen Schwäche in dieser Beziehung so unerträglich bewusst werden würde?«, fragte der junge Harper recht wortreich. »Nun, ich würde sagen, wenn ein Mann eine ganze Nacht mit einer Leiche eingesperrt wäre, alleine, in einem dunklen Zimmer eines verlassenen Hauses, ohne eine Bettdecke, die er sich über den Kopf ziehen kann, und das überleben würde, ohne völlig verrückt zu werden, dann dürfte er zu Recht damit angeben, nicht vom Weibe geboren zu sein und auch nicht wie Macduff durch Kaiserschnitt.« »Ich dachte schon, Sie würden gar nicht mehr aufhören, Bedingungen anzuhäufen«, sagte Harper. »Aber ich kenne einen Mann, der Sie alle annehmen würde. Egal, welchen Einsatz Sie nennen.« »Wer ist er?« »Sein Name ist Jarrett. Er ist fremd in Kalifornien, kommt aus meiner Heimatstadt in New York. Ich habe kein Geld, das ich auf ihn setzen könnte, aber er wird selber einen ganzen Haufen auf sich setzen.«
»Woher wissen Sie das?«
»Er würde eher wetten als essen. Und was die Angst angeht, ich wage zu behaupten, er glaubt, das ist eine Art Hautkrankheit oder vielleicht eine besondere Art religiöser Ketzerei.«
»Wie sieht er denn aus?«
Helberson fing anscheinend an, sich dafür zu interessieren.
»Wie Mancher hier. Könnte sein Zwillingsbruder sein.« »Ich nehme die Wette an«, sagte Helberson sofort.
»Ich bin Ihnen zutiefsten Dank für das Kompliment verpflichtet«, murmelte Mancher, der langsam schläfrig wurde. »Kann ich auch mitmachen?«
»Nicht gegen mich«, sagte Helberson. »Ich will Ihr Geld nicht.«
»In Ordnung«, sagte Mancher. »Ich werde die Leiche spielen.«
Die anderen lachten. Das Ergebnis dieser verrückten Unterhaltung haben wir bereits gesehen. Mr. Jarretts Ziel beim Auslöschen seines mageren Kerzenstümpfchens war es, dieses für unvorhergesehene Notfälle aufzubewahren. Er könnte auch gedacht oder halb gedacht haben, dass es egal sei, wann die Dunkelheit einsetzte und dass es besser wäre, sich mit irgendetwas Erleichterung oder sogar Befreiung verschaffen zu können, wenn die Situation unerträglich werden würde. Jedenfalls war es klug, eine kleine Lichtreserve zu haben, auch wenn diese ihm nur dazu dienen sollte, auf die Uhr schauen zu können. Sobald er die Kerze ausgeblasen und in seiner Nähe auf den Boden gestellt hatte, setzte er sich bequem im Sessel zurecht, lehnte sich zurück und schloss die Augen, um, wie er hoffte und erwartete, einzuschlafen. In dieser Hoffnung wurde er enttäuscht. Er war nie im Leben weniger schläfrig gewesen und nach ein paar Minuten gab er den Versuch auf. Aber was sollte er jetzt tun? Er konnte sich doch nicht in der absoluten Dunkelheit herumtasten. Er würde riskieren, sich zu stoßen oder gegen den Tisch zu stolpern und die Ruhe des Toten unsanft zu stören. Jared gelang es fast, sich selbst einzureden, dass solche Überlegungen ihn davon abhielten, den Zusammenstoß zu riskieren und ihn auf seinem Stuhl festhielten. Während er darüber nachdachte, bildete er sich ein leises Geräusch aus Richtung des Tisches gehört zu haben. Welche Art von Geräusch hätte er kaum sagen können? Er drehte seinen Kopf nicht. Warum sollte er auch? Im Dunkeln? Aber er horchte. Warum auch nicht? Und während er horchte, wurde ihm schwindelig und er griff nach den Stuhllehnen, um sich festzuhalten. Da war ein seltsames Dröhnen in seinen Ohren. Sein Kopf schien zu zerplatzen. Plötzlich fiel seine Brust mit einem langen und starken Ausatmen in sich zusammen und als er nach Luft schnappte, um seine leeren Lungen zu füllen, verließ ihn der Schwindel und er wusste, dass er so intensiv gelauscht hatte, dass er den Atem fast bis zur Erstickung angehalten hatte. Diese Einsicht war ärgerlich. Er stand auf, schob den Stuhl mit dem Fuß zur Seite und verschaffte sich mit großen Schritten Bewegung auf die Mitte des Zimmers zu. Aber in der Dunkelheit kann man nicht lange ausschreiten. Und so begann er herumzutasten. Als er die Wand gefunden hatte, folgte er ihr bis zu einer Ecke und anschließend dann weiter an den zwei Fenstern vorbei bis zur nächsten Ecke, wo er hart mit dem Lesepult zusammenstieß, sodass es umfiel. Das Gepolter, das dabei entstand, erschreckte ihn. Er war verärgert. Wie zum Teufel konnte ich nur vergessen, wo es war? Murmelte er und tastete sich an der dritten Wand entlang zum Kamin. Ich muss das in Ordnung bringen, sagte Mr. Jarrett und fühlte auf dem Boden nach der Kerze. Als er sie gefunden hatte, zündete er sie an und schaute sofort zum Tisch, wo sich natürlich nichts verändert hatte. Das Lesepult lag unbeachtet auf dem Boden. Er hatte vergessen, es in Ordnung zu bringen. Er sah sich im ganzen Zimmer um, vertrieb die dunkleren Schatten, indem er die Kerze in seiner Hand bewegte, ging hinüber zur Tür und probierte sie schließlich aus, indem er mit aller Kraft am Türknauf drehte und zog. Sie gab nicht nach, und das schien ihn zufriedenzustellen. Ja, er sicherte sie sogar noch fester mit einem Riegel, den er vorher nicht bemerkt hatte. Er ging zurück zu seinem Sessel und schaute auf die Uhr. Es war 9:30. Er fuhr überrascht auf und hielt die Uhr ans Ohr. Sie war nicht stehen geblieben. Die Kerze war nun sichtlich kürzer. Er löschte sie wieder und legte sie wie zuvor neben sich. Mr. Jarrett fühlte sich nicht wohl. Er war unzufrieden mit seiner Umgebung und mit sich selbst, sodass er dachte, was habe ich denn schon zu befürchten? Das ist alles lächerlich und peinlich. Ich werde doch kein solcher Narr sein. Aber Mut kommt weder daher, dass man sagt, ich werde mutig sein, noch daher, dass man einsieht, dass er in dem Moment sinnvoll wäre. Je mehr Jared sich verachtete, desto mehr gab er sich selbst Grund zur Verachtung. Je mehr Variationen zum einfachen Thema der Harmlosigkeit von Toten er durchspielte, desto lauter tönte der Missklang seiner Gefühle.
Was?
Schrie er laut aus gequälter Seele.
Was? Sollte ich, dem noch nicht einmal ein Schatten von Aberglauben in der Natur liegt, ich,
der ich ganz und gar nicht an die Unsterblichkeit glaube. Ich, der ich weiß und niemals so sicher wie jetzt, dass das Leben nach dem Tod ein Wunschtraum ist. Sollte ich sowohl meine Wette als auch meine Ehre, meine Selbstachtung und vielleicht sogar meinen Verstand verlieren, weil irgendwelche wilden Vorfahren, die in Höhlen und Erdlöchern gelebt haben, auf die ungeheuerliche Idee kamen, dass die Toten nachts herumwandeln, dass...
Deutlich, unmissverständlich hörte Mr. Jarrett hinter sich den leisen Klang von Schritten. Regelmäßig, der näher und immer näher kam. Kurz vor Tagesanbruch am nächsten Morgen fuhren Dr. Helberson und sein junger Freund Harper in der Kutsche des Doktors langsam durch die Straßen von North Beach. Haben Sie immer noch das Vertrauen der Jugend in die Tapferkeit oder Sturheit Ihres Freundes? Fragte der ältere Mann. Glauben Sie, dass ich diese Wette verloren habe?
Ich weiß, dass es so ist,
antwortete der andere mit entmutigendem Nachdruck.
Nun, bei meiner Seele, ich hoffe es.
Dies sagte er ernsthaft, fast feierlich. Einige Momente herrschte Stille.
Harper,
fing der Doktor wieder an und sah im huschenden Halbdunkel, das in die Kutsche fiel, als sie die Straßenlampen passierten, sehr ernst aus.
Mir ist nicht ganz wohl bei der Sache. Wenn Ihr Freund mich nicht mit seiner verächtlichen Art gereizt hätte, wie er meinen Zweifel an seinem Durchhaltevermögen, übrigens eine rein physische Eigenschaft, begegnete und mit der kühlen Unverschämtheit seines Vorschlages, dass der Leichnam der eines Arztes sein müsste, dann hätte ich die Sache auf sich beruhen lassen. Wenn irgendetwas passieren sollte, dann sind wir ruiniert. Und ich fürchte, das verdienen wir auch.
Was kann schon passieren? Selbst wenn die Angelegenheit ernst werden sollte, was ich ganz und gar nicht befürchte, dann muss Menscher doch nur auferstehen und die Sache erklären. Mit einem wirklichen Subjekt aus dem Sezierraum oder einem ihrer verstorbenen Patienten könnte es natürlich schon anders aussehen.
Dr. Menscher hatte also sein Versprechen wahrgemacht. Er war die Leiche. Dr. Helberson schwieg lange Zeit, während die Kutsche im Schneckentempo dieselbe Straße entlang kroch, die sie schon zwei- oder dreimal durchquert hatten. Schließlich sagte er,
»Nun, hoffen wir nur, dass Menscher, wenn er denn von den Toten auferstehen musste, es besonnen angestellt hat. Ein Fehler könnte dabei die Dinge eher verschlimmern als besser machen.«
»Ja«, sagte Harper, »Jarrett würde ihn umbringen.«
Einen Moment später waren die beiden aus dem Wagen gestiegen und gingen mit schnellen Schritten auf das schon lange verlassene Haus zu, das dem Doktor gehörte und in dem sie Mr. Jarrett nach den Bedingungen der verrückten Wette eingeschlossen hatten. Als sie dort ankamen, sahen sie mehrere Personen, die aufgeregt ins Haus liefen. In einigen der umliegenden Häuser waren die Zimmerfenster aufgerissen und Köpfe beugten sich heraus. All diese Köpfe stellten Fragen. Keiner hörte auf die Fragen der anderen. Ein paar Fenster mit zugezogenen Vorhängen waren erleuchtet. Die Bewohner dieser Zimmer zogen sich an, um herunterzukommen. Genau gegenüber der Tür des Hauses, zu dem sie wollten, warf eine Straßenlaterne ein gelbes, viel zu dunkles Licht auf die Szenerie, wie um zu sagen, dass sie noch viel mehr preisgeben könnte, wenn sie wollte. Harper, nun kreidebleich, hielt an der Tür inne und legte eine Hand auf den Arm seines Begleiters.
»Jetzt ist es aus mit uns, Doktor«, sagte er in heller Aufregung. »Das Blatt hat sich gegen uns alle gewendet. Lassen Sie uns nicht dort hineingehen. Ich bin dafür, dass wir uns bedeckt halten.«
»Ich bin Arzt«, sagte Dr. Helberson ruhig. »Vielleicht wird einer gebraucht.« Sie stiegen die Stufen zur Haustür hinauf und wollten eintreten. Die Tür war offen. Dahinter erstreckte sich ein schmaler Gang, der von der Straßenlaterne gegenüber schwach beleuchtet wurde. Er war voller Menschen. Alle redeten, keiner hörte zu. Plötzlich war am oberen Treppenabsatz ein großer Tumult. Ein Mann war aus einer Türe gesprungen und riss sich nun von jenen los, die versuchten, ihn festzuhalten. Er bahnte sich einen Weg hinunter, durch die Masse von verängstigten Gaffern hindurch, die er schubste und sie dabei auf der einen Seite gegen die Wand drückte und auf der anderen Seite zwang, sich am Geländer festzuklammern. sie am Hals, schlug wild auf sie ein, stieß sie die Treppen hinunter und lief über jene, die auf den Boden gefallen waren. Seine Kleidung war in Unordnung geraten. Er trug keinen Hut. In seinen wilden und rastlosen Augen lag etwas noch Erschreckenderes als seine anscheinend übermenschliche Stärke. Sein glattrasiertes Gesicht war blutleer, sein Haar schneeweiß. Als die Menge am Fuß der Treppe, die sich freier bewegen konnte, zurückwich, um ihn durchzulassen, sprang Harper vor. »Jarrett! Jarrett!« schrie er. Dr. Helberson packte Harper am Kragen und zog ihn zurück. Der Mann sah ihn ins Gesicht, scheinbar ohne sie zu erkennen, sprang durch die Tür die Treppe hinunter auf die Straße und lief fort. Nun war die Treppe fast frei. Die meisten Leute waren hinunter auf die Straße gelaufen, um die Flucht zu verfolgen, und Dr. Helberson stieg hinauf bis zum Treppenabsatz, gefolgt von Harper. An einer Tür im oberen Flur verweigerte ihnen ein Polizist den Zutritt. »Wir sind Ärzte«, sagte der Doktor, und sie gingen hinein. Das Zimmer war voller Menschen, die nur schemenhaft zu erkennen waren und die sich um einen Tisch drängten. Die Neuankömmlinge sahen über die Schultern derer, die in der ersten Reihe standen. Auf dem Tisch lag der Leichnam eines Mannes. Die unteren Extremitäten waren mit einem Leinentuch bedeckt. Er war hell erleuchtet durch den Strahl einer Laterne, die von einem Polizisten am Fußende hochgehalten wurde. Das Gesicht des Leichnams war gelb, abstoßend, schrecklich. Die Augen waren halb geöffnet und verdreht, und der Kiefer war aufgeklappt. Spuren von Schaum befleckten die Lippen, das Kinn und die Wangen. Ein großer Mann, anscheinend ein Arzt, beugte sich über den Leichnam und hatte seine Hand unter das Oberhemd geschoben. Er zog sie heraus und legte zwei Finger in den offenen Mund. »Dieser Mann ist seit ungefähr 2 Stunden tot«, sagte er. »Das ist ein Fall für den Leichenbeschauer.« Er zog eine Karte aus der Tasche, gab sie dem Polizisten und ging zur Tür. »Räumen Sie das Zimmer! Hinaus! Alle!« sagte der Polizist scharf, und die Leiche verschwand, als hätte man sie fortgerissen, als er die Laterne bewegte und hierhin und dorthin einen Lichtstrahl in die Gesichter der Menge warf. Gefangen im Menschenstrom wurden Helberson und Harper aus dem Raum und die Treppe hinab auf die Straße gedrängt. »Oh mein Gott, Doktor, habe ich nicht gesagt, Jarrett würde ihn umbringen?« sagte Harper, sobald sie der Menge entkommen waren. »Ich glaube, das haben sie«, sagte der andere ohne merkliche Gefühlsregung. Sie gingen schweigend Straße um Straße entlang. Von Osten her wurde es langsam heller und die Behausungen der Hügelbewohner wurden zu Silhouetten. »Ich finde, mein junger Freund«, sagte Helberson, »Sie und ich haben in letzter Zeit viel zu viel Morgenluft abbekommen. Das ist ungesund. Wir brauchen eine Luftveränderung. Was sagen Sie zu einer Reise durch Europa?« »Wann?« »Ach, das ist mir gleich. Ich denke, heute Nachmittag um 4 Uhr wäre früh genug.« »Wir treffen uns am Schiff«, sagte Harper. Sieben Jahre später saßen diese beiden Männer auf einer Bank im Madison Square, New York, in vertraulichem Gespräch. Ein anderer Mann, der sie schon eine ganze Weile beobachtet hatte, ohne selbst bemerkt zu werden, näherte sich, hob höflich seinen Hut von seinen schneeweißen Locken und sagte: »Entschuldigen Sie, meine Herren, aber wenn man einen Mann umgebracht hat, indem man lebendig wird, dann ist es am besten, die Kleider mit ihm zu tauschen und die erste Gelegenheit zur Flucht in die Freiheit zu nutzen.« Helberson und Harper tauschten vielsagende Blicke. Sie fanden es offensichtlich amüsant. Der Erstere sah dem Fremden schließlich freundlich in die Augen und antwortete: »Das war schon immer mein Plan. Ich stimme Ihnen völlig zu. Das könnte von Vorteil...« Er hielt plötzlich inne und wurde leichenblass. Er starrte den Mann mit offenem Mund an. Er zitterte sichtlich. »Ah«, sagte der Fremde, »wie ich sehe, geht es Ihnen nicht gut. Wenn Sie sich nicht selbst behandeln können, dann bin ich doch sicher, dass Dr. Harper etwas für Sie tun kann.«
»Wer zum Teufel sind Sie?« entfuhr es Harper.
Der Fremde kam näher, beugte sich zu ihnen und flüsterte: Manchmal nenne ich mich Jared, aber aus alter Freundschaft sage ich Ihnen gerne, dass ich Dr. William Mancher bin. Diese Enthüllung ließ die beiden Männer aufspringen. Mancher! Schrien sie gleichzeitig und Helberson fügte hinzu: Es ist wahr! Bei Gott!
Ja.
Ja, sagte der Fremde und lächelte vage. Es ist durchaus wahr. Er zögerte und schien sich an etwas erinnern zu wollen. Dann begann er, eine populäre Melodie zu summen. Er hatte ihre Anwesenheit anscheinend vergessen.
Hören Sie, Mancher, sagte der Ältere der beiden. Sagen Sie uns doch, was in dieser Nacht geschehen ist. Mit Jared. Sie wissen schon.
Oh ja, Jared, sagte der andere. Es ist seltsam, dass ich es versäumt habe, Ihnen das zu erzählen. Ich erzähle es so oft. Wissen Sie, ich konnte nicht anders, wirklich. Es war ja auch in Ordnung. Ich hätte nie gedacht, dass er es so ernst nehmen würde. Ehrlich nicht. Und danach, tja, es war ein hartes Stück Arbeit, den Platz mit ihm zu tauschen und dann... Verdammt!
Dann habt ihr mich nicht rausgelassen!
Diese letzten Worte wurden mit einer unglaublichen Bösartigkeit ausgestoßen. Beide Männer traten erschreckt zurück.
Wir? Warum? Warum?
Stotterte Helberson und verlor völlig die Fassung.
Wir hatten nichts damit zu tun.
Haben Sie nicht gesagt, Sie wären die Doktoren Helburn und Sharper?
Fragte der Wahnsinnige lachend.
Mein Name ist Helberson, ja, und dieser Herr hier ist Mr. Harper, antwortete ersterer wieder sicherer. Aber wir sind jetzt keine Ärzte mehr, wir sind... Ach, was soll's, alter Freund, wir sind Spieler.
Und das war die Wahrheit.
Ein sehr guter Beruf, wirklich sehr gut. Und übrigens, ich hoffe, Sharper hier hat Jareds Geld auch ausbezahlt, wie ein ehrlicher Kassenwart. Ein sehr guter, ehrenhafter Beruf.
Wiederholte er in Gedanken und ging achtlos fort.
Aber ich bleibe bei dem Alten. Ich bin der leitende Oberarzt an der Bloomingdale-Nervenklinik. Ich muss den Anstaltsleiter dort kurieren.
Ich liebe die Nacht leidenschaftlich. Ich liebe sie, wie man seine Heimat liebt. Oder seine Geliebte. Mit einer instinktiven, tiefen, unbezwinglichen Liebe. Ich liebe sie mit allen meinen Sinnen. Mit meinen Augen, die sie sehen. Mit meinem Geruchssinn, der sie einatmet. Mit meinen Ohren, die ihre Stille hören. Mit meinem ganzen Leib, den das Dunkel liebkost. Die Lerchen singen in der Sonne, in der blauen Luft, der warmen Luft, der leichten Luft des hellen Morgens. Die Eule flieht in die Nacht. Ein schwarzer Fleck, der durch den schwarzen Raum fliegt und beglückt. Berauscht von der schwarzen Unendlichkeit stößt sie ihren aufgeregten und düsteren Schrei aus. Der Tag ermüdet und langweilt mich. Er ist brutal und lärmend. Ich stehe nur mühsam auf, kleide mich langsam an, gehe ungern aus. Und jeder Schritt, jede Bewegung, jede Geste, jedes Wort, jeder Gedanke ermüdet mich, als hätte ich eine schwere Last zu tragen. Aber wenn die Sonne sinkt, überfällt mich eine wirre Freude. Eine Freude, die sich meinem ganzen Körper mitteilt. Ich wache auf, werde lebendig. In dem Maße, wie die Schatten länger werden, fühle ich mich ganz anders. Jünger, stärker, beweglicher, glücklicher. Ich sehe, wie der große, sanfte Schatten, der vom Himmel fällt, dichter wird. Er überflutet die Stadt wie eine ungreifbare und undurchdringliche Welle. Er verbirgt, verlöscht, zerstört die Farben, die Formen, erdrückt die Häuser, die Wesen, die Denkmäler unter seiner leisen Berührung. Da möchte ich vor Freude aufschreien wie das Käuzchen, möchte auf den Dächern entlanglaufen wie die Katzen. Und ein unwiderstehlicher, unbezwinglicher Wunsch zu lieben entzündet sich in meinen Adern. Ich gehe, ich laufe. Manchmal in die dunklen Vorstädte, manchmal durch die um Paris liegenden Wälder, wo ich meine Geschwister, die Tiere und die Wilddiebe herumstreifen höre. Das, was man leidenschaftlich liebt, tötet einen am Ende immer. Aber wie kann ich das erklären, was mir geschah? Wie mich nur verständlich machen, um es zu erklären? Ich weiß es nicht. Weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass es ist. Und zwar so. Gestern also. War es gestern? Ja, sicherlich, wenn es nicht vorher war. An einem anderen Tag. In einem anderen Monat. In einem anderen Jahr. Ich weiß nicht. Es muss aber doch gestern gewesen sein, da es noch nicht Tag geworden, die Sonne noch nicht wieder aufgegangen ist. Aber seit wann währt die Nacht? Seit wann? Wer wird das sagen? Wer das je wissen? Gestern also ging ich wie alle Abende nach dem Essen fort. Es war sehr schön, sehr milde, sehr warm. Wie ich die Boulevards herunterging, sah ich über meinem Haupt den schwarzen, sternbedeckten Strom, den die Dächer der sich windenden Straßen in den Himmel einschneiden, diesen wogenden Sternenbach, der wie ein wirklicher Fluss auf- und abflutet. Alles in der leichten Luft war hell, von den Sternen bis zu den Gaslaternen. So viele Feuer glitzerten dort oben und in der Stadt, dass das Dunkel zu leuchten schien. Die hellen Nächte sind froher als die Sonnentage. Auf dem Boulevard waren die Cafés in hellem Glanz, alles lachte, zog vorüber und trank. Ich ging für ein paar Augenblicke ins Theater. In welches Theater? Das weiß ich nicht mehr. Es war so hell dort, dass ich ganz traurig wurde und hinauslief. Das Herz ein wenig beschattet von diesem brutalen Lichtanprall auf das Gold der Logen, von dem künstlichen Flimmern der riesigen Kristallkronleuchter, von dem Feuerstreifen der Rampe, von der Melancholie dieser falschen und rohen Helligkeit. Ich ging bis zu den Champs-Élysées, wo die Konzertcafés durch das Laub hindurch wahren Feuerherden glichen. Die Kastanienbäume, auf die das gelbe Licht fiel, sahen wie gemalt aus, wie phosphoreszierende Bäume. Und die elektrischen Kugeln, wie helle blasse Monde, wie vom Himmel gefallene Mondeier, wie riesige lebende Perlen, ließen unter ihrer perlmutterartigen, geheimnisvollen und majestätischen Helligkeit die Reihen von Gaslampen, von hässlichen, schmutzigen Gaslampen und die Girlanden aus farbigen Gaslaternchen blass erscheinen. Unter dem Triumphbogen blieb ich stehen, um die Avenue hinabzusehen. Die lange, wunderbare, ausgesternte Avenue, die zwischen zwei Feuerreihen auf Paris zuging. Und ich schaute nach den Sternen. Den Sternen dort oben, den unbekannten Sternen, die aufs Geratewohl in die Unendlichkeit hineingeworfen sind, in der sie die sonderbaren Figuren bilden, die einen so viel träumen, so viel nachdenken lassen. Ich ging ins Bois de Boulogne und blieb dort lange. Ein merkwürdiger Schauer hatte mich ergriffen. Eine sonderbare, mächtige Erregung. Eine Steigerung meiner Gedanken, die bis an den Wahnsinn grenzte. Ich ging lange. Dann kehrte ich um. Wie spät war es, als ich wieder unter dem Triumphbogen hindurchging? Ich weiß es nicht. Die Stadt schlief. Und Wolken, dicke, schwarze Wolken, zogen langsam am Himmel auf. Zum ersten Mal fühlte ich, dass etwas Merkwürdiges, Neues geschehen sollte. Mir war, als sei es kalt, als sei die Luft dick, als lege sich die Nacht, meine geliebte Nacht, schwer auf mein Herz. Die Avenue war jetzt leer. Nur zwei Polizisten gingen an einem Droschkenhalteplatz auf und ab. Und auf dem Weg, der von den verlöschenden Gaslaternen spärlich beleuchtet wurde, fuhr eine Reihe von Gemüsewagen nach Les Halles. Sie fuhren langsam, mit Karotten, Rüben und Kohl beladen. Die Kutscher schliefen. Die Pferde gingen in gleichmäßigem Schritt und folgten auf dem Holzpflaster geräuschlos dem jedes Mal voranfahrenden Wagen. Bei jedem Licht auf dem Bürgersteig erstrahlten die Karotten in Rot, die Rüben in Weiß, der Kohl in Grün. Und sie fuhren einer hinter dem anderen, diese Wagen, die rot waren wie Feuer, weiß wie Silber und grün wie Smaragd. Ich folgte ihnen. Dann ging ich durch die Rue Royale zurück und kam wieder auf die Boulevards. Niemand war mehr da. Kein Café war erleuchtet. Nur ein paar Verspätete eilten sich noch. Ich hatte Paris nie so tot, so öde gesehen. Ich sah nach der Uhr, es war 2. Eine Kraft trieb mich, ein Bedürfnis zu laufen. Ich ging bis zur Bastille. Da merkte ich, dass ich noch nie eine so dunkle Nacht gesehen hatte, denn ich konnte nicht einmal mehr die Julisäule erkennen, deren goldener Engel in der undurchdringlichen Dunkelheit verschwand. Eine Wolkenwand, unermesslich dick, hatte die Sterne überzogen und schien sich auf die Erde niederzusenken, um sie zu vernichten. Ich ging wieder zurück. Es war niemand mehr um mich her. An dem Platz des Château d'Eau freilich hätte mich ein Betrunkener beinahe umgerannt. Dann war er verschwunden. Eine Zeit lang hörte ich seinen ungleichen, dumpfen Tritt. Ich ging weiter. Beim Faubourg Montmartre kam eine Droschke vorbei und fuhr nach der Seine zu. Ich rief sie. Der Kutscher antwortete nicht. Eine Frau trieb sich in der Nähe der Rue Drouot herum. »Mein Herr, hören Sie doch!« Ich ging schneller, um ihrer ausgestreckten Hand auszuweichen. Dann ereignete sich nichts mehr. Vor dem Vaudeville suchte ein Lumpensammler im Rinnstein. Seine kleine Laterne leuchtete am Boden. Ich fragte ihn, »Wie spät ist es, Freundchen?« Er grunzte, »Weiß ich, ich hab keine Uhr.« Da merkte ich plötzlich, dass die Gaslaternen verloschen waren. Ich weiß, dass sie zu dieser Jahreszeit frühzeitig ausgedreht werden, ehe es Tag wird, aus Sparsamkeit. Aber es war noch lange, lange hin, bis es Tag wurde. »So will ich in Les Halles gehen«, dachte ich, Dort werde ich wenigstens Leben finden. Ich machte mich auf den Weg, aber ich konnte nicht einmal mehr genug sehen, um hinzufinden. Ich ging langsam vorwärts, wie man es im Walde macht, und ich zählte die Straßen, um sie zu erkennen. Vor dem Crédit Lyonnais knurrte ein Hund. Ich ging durch die Rue de Grammont und verlief mich. Ich irrte umher, bis ich die Börse an dem Eisengitter erkannte, das sie umgab. Ganz Paris schlief einen tiefen, erschreckenden Schlaf. In der Ferne rollte eine Droschke. Eine einzige Droschke. Vielleicht dieselbe, die soeben an mir vorbeigefahren war. Ich wollte sie einholen, ging dem Geräusch der Räder nach durch die einsamen und schwarzen Straßen. Schwarz. Schwarz. Wie der Tod. Ich verirrte mich wieder. Wo war ich? Was für ein Irrsinn, das Gas so früh auszumachen. Kein Mensch weit und breit, kein Verspäteter, kein Bummler, nicht einmal das Miauen eines verliebten Katers. Nichts. Wo waren die Polizisten? Ich sagte zu mir, ich will schreien. Dann werden sie kommen. Ich schrie. Niemand antwortete. Ich rief lauter. Meine Stimme verhallte ohne Echo. Schwach. Erstickt. Vernichtet von der Nacht, von dieser undurchdringlichen Nacht. Ich brüllte. Mein verzweifelter Ruf blieb ohne Antwort. Wie spät war es denn? Ich zog die Uhr, aber ich hatte keine Streichhölzer. Ich vernahm das leise Ticken der kleinen Feder mit einer ungekannten, merkwürdigen Freude. Sie schien zu leben. Ich fühlte mich weniger allein, wie wunderbar. Ich machte mich wieder auf den Weg und tastete mich wie ein Blinder vorwärts. Und alle Augenblicke sah ich zum Himmel auf, in der Hoffnung, dass es endlich Tag werden würde. Aber der Himmelsraum war schwarz. Ganz schwarz. Schwärzer noch als die Stadt. Wie spät mochte es wohl sein? Mir schien, als ging ich seit unendlich langer Zeit, denn meine Beine versagten. Meine Brust keuchte und ich hatte furchtbaren Hunger. Ich entschloss mich, am ersten Torweg zu läuten. Ich zog den Messingknopf. Und der Klang tönte durch das stille Haus. Es klang merkwürdig, als wäre dieses Geräusch das einzig Lebendige in diesem Hause. Ich wartete. Man antwortete nicht. Man öffnete nicht. Ich läutete nochmals. Ich wartete wieder. Nichts. Ich hatte Angst. Ich lief an das nächste Haus und 20 Mal hintereinander ließ ich das Läutewerk in dem dunklen Gang wieder hallen, in dem der Hausmeister wohnen musste. Aber er wachte nicht auf. Und ich ging weiter und zog aus Leibeskräften an den Ringen oder den Knöpfen, schlug mit den Füßen, schlug mit meinem Stock und mit meinen Händen an die hartnäckig geschlossenen Türen. Und plötzlich bemerkte ich, dass ich bei Les Halles angekommen war. Die Hallen waren wie ausgestorben, ohne Geräusch, ohne Bewegung. Kein Wagen war da, kein Mensch, kein Bund Gemüse, keine Blumen. Sie waren leer, regungslos, verlassen. Tod. Entsetzen packte mich. Furchtbar. Was ging vor? Mein Gott, was ging vor? Ich schritt weiter. Wie spät war es? Wie spät? Wer konnte mir sagen, wie spät es war? Nicht eine Uhr schlug an den Kirchtürmen oder an den anderen Gebäuden. Ich dachte, ich will den Glasdeckel meiner Uhr aufmachen und den Zeiger mit den Fingern abtasten. Ich zog meine Uhr heraus. Sie tickte nicht mehr. Sie war stehen geblieben. Dann nichts. Nichts mehr. Nicht eine Bewegung in der Stadt. Nicht ein Lichtschein. Nicht ein Ton in der Luft. Nichts. Nichts mehr. Auch nicht das ferne Rollen der Droschke. Nichts mehr. Ich war am Kai. Und eine eisige Kälte stieg vom Fluss auf. Floss die Seine noch? Ich wollte es wissen. Ich fand die Treppe. Ich stieg hinunter. Ich hörte die Strömung nicht mehr unter dem Brückenbogen rauschen. Noch immer Stufen, dann Sand, dann Schlamm, dann Wasser. Ich tauchte meinen Arm hinein. Es floss. Es floss. Kalt. 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 Fast gefroren. Fast versiegt. Fast tot. Und ich fühlte genau, wie ich nie mehr die Kraft haben würde, wieder hinaufzusteigen. Und dass ich dort sterben würde. Auch ich. Vor Hunger? Vor Müdigkeit? Und vor Kälte?
Das verräterische Herz von Edgar Allan Poe. Es ist wahr. Nervös. Schrecklich nervös war ich und bin es noch. Aber weshalb soll ich wahnsinnig sein? Meine Krankheit hatte meine Sinne nur geschärft. Nicht zerstört oder abgestumpft. Vor allem war mein Gehörsinn außerordentlich empfindlich geworden. Ich hörte alle Dinge, die im Himmel und auf der Erde vor sich gingen. Und auch vieles, was in der Hölle geschah. Wie könnte ich also wahnsinnig sein? Hört nur zu, wie vernünftig und ruhig ich euch die ganze Geschichte erzählen werde. Sagen, wie mir zuerst der Gedanke kam. Doch als er einmal gekommen, quälte er mich, Tag und Nacht. Ein Zweck verfolgte ich nicht. Auch trieb mich kein Hass. Ich hatte den alten Mann gern. Er hatte mir nie etwas Übles getan. Er hatte mich nie beleidigt. Ich trachtete auch nicht nach seinem Golde. Nur sein eines Auge reizte mich. Ja, sein Auge muss es gewesen sein. Es glich dem eines Geiers, war blassblau und von einem dünnen Häutchen bedeckt. Wenn sein Blick auf mich fiel, war es mir stets, als gerinne das Blut in meinen Adern. Und so entschloss ich mich dann allmählich, dem alten Mann das Leben zu nehmen, um mich auf diese Weise für immer von seinem Auge zu befreien. Und deshalb hält man mich für wahnsinnig. Wahnsinnige wissen nicht, was sie tun. Aber ihr solltet mich gesehen haben. Solltet gesehen haben, mit welcher Klugheit, mit welcher Überlegung und Vorsicht, mit welcher Verstellung ich zu Werke ging. Liebenswürdiger zu dem alten Mann als während der Woche, die der Nacht voranging, in der ich ihn tötete. Jede Nacht um Mitternacht drückte ich die Klinke seiner Türe nieder und öffnete sie. Oh, wie leise! Und wenn ich sie weit genug geöffnet hatte, um meinen Kopf durch den Spalt stecken zu können, zog ich eine dunkle Laterne hervor, die ringsherum verschlossen war, so dass kein Lichtschimmer nach außen dringen konnte, und streckte meinen Kopf ins Zimmer. Hätte jemand gesehen, wie schlau ich das anfing, sicher hätte er gelacht. Ich streckte ihn ganz, ganz langsam vor, damit ich den alten Mann nicht im Schlafe störte. Eine volle Stunde nahm ich mir Zeit, um meinen Kopf so weit durch die Öffnung zu zwängen, dass ich ihn auf seinem Bette erblicken konnte. Würde ein Wahnsinniger so viel Geduld gehabt haben? Und dann, wenn mein Kopf glücklich im Zimmer war, öffnete ich die Laterne so vorsichtig. Ihre kleinen Angeln hätten ja knarzen können, und nur so weit, dass ein einziger Lichtstreif auf das Geierauge fiel. Und dies tat ich 7 Nächte hindurch, jede Nacht, genau um Mitternacht. Aber ich fand das Auge immer geschlossen. Und deshalb war es mir unmöglich, die Tat zu vollbringen. Denn nicht der alte Mann ärgerte mich, sondern nur sein böses Auge. Und jeden Morgen bei Tagesanbruch ging ich ganz unbefangen in sein Zimmer, sprach mit ihm, redete ihn in herzlichem Tone mit seinem Namen an und fragte ihn, wie er die Nacht verbracht habe. Er hätte also ein ganz besonders argwöhnischer alter Mann sein müssen, wenn ihm jemals der Gedanke gekommen wäre, dass ich ihn jede Nacht um 12 Uhr, während er schlief, aufmerksam und mit der fürchterlichsten Absicht betrachtete. In der 8. Nacht öffnete ich die Türe noch vorsichtiger als gewöhnlich. Der Minutenzeiger an der Uhr bewegte sich rascher, als ich meine Hand bewegte. Noch niemals vorher hatte ich den hohen Grad meiner Selbstbeherrschung und meiner Klugheit so gefühlt wie damals. Ich konnte mein Triumphgefühl kaum bändigen. Zu denken, dass ich ihr allmählich die Tür öffnete und er auch im Traume nicht die geringste Ahnung hatte von meinem geheimen Tun und Wollen. Bei dieser Vorstellung konnte ich nicht umhin, leise in mich hineinzukichern. Vielleicht hörte er es, denn in diesem Augenblicke bewegte er sich in seinem Bett, als fahre er plötzlich aus dem Schlafe auf. Man wird nun vielleicht denken, ich wäre geflohen. Oh nein, sein Zimmer war stockfinster, denn aus Furcht vor Räubern hatte er die Läden festgeschlossen. Ich wusste also, dass er nicht sehen konnte, dass die Tür ein wenig offen stand. Und mit zäher Beständigkeit öffnete ich sie langsam weiter und weiter. Meinen Kopf hatte ich schon ins Zimmer gestreckt und wollte gerade die Laterne öffnen, als mein Daumen von dem zinnernen Verschluss abglitt und der alte Mann in seinem Bett aufsprang und rief: »Wer ist da?« Ich verhielt mich ganz ruhig und sagte nichts. Eine Stunde lang zuckte ich auch nicht mit einer Wimper. Und während dieser ganzen Zeit hörte ich nicht, dass er sich wieder niederlegte. Er saß also im Bett aufrecht und horchte. Gerade so, wie ich selbst es Nacht für Nacht getan hatte, auf das Ticken der Holzwürmer in der Wand. Thank you. ich ein leises Stöhnen. Und ich wusste, es war das Stöhnen der Todesangst. Es war kein Schmerzensseufzer, kein Seufzer aus Kummer. Es war der leise, erstickte Ton, der sich aus der Tiefe einer von maßlosem Entsetzen gequälten Seele losringt. Ich kannte diesen Ton wohl. Manche Nacht, um Mitternacht, wenn alle Welt schlief, war er aus meinem eigenen Herzen aufgestiegen. Und sein schreckenvolles Echo hatte das Grauen, das mich von Sinnen brachte, noch erhöht. Ich kannte das alles. Was der alte Mann empfand, wusste ich und bedauerte ihn, obwohl ich mich im Innern vor Vergnügen wand. Ich war überzeugt, dass er seit jenem ersten leisen Geräusch, das ihn im Bette auffahren ließ, wach lag und sagte mir, dass seine Angst von Minute zu Minute gewachsen war, dass er vergeblich versucht hatte, sie sich als grundlos darzustellen, dass er sich eingeredet habe, es sei nichts, nur der Wind im Kamin, eine Maus, die über den Boden lief, oder ein Heimchen, das einmal kurz gezirpt hatte. Ja, sicher hatte der alte Mann versucht, sich mit solchen Vorstellungen zu trösten, doch es wollte ihm nicht gelingen. Es war vergebens, weil der Tod herannahte und der schwarze Schatten, der ihm vorauseilt, schon um das Opfer war. Und dieser schauerliche, unbemerkbare Schatten bewirkte, dass der alte Mann, obwohl er nichts sah noch hörte, meine Gegenwart im Zimmer fühlte. Als ich lange Zeit geduldig gewartet hatte, ohne zu hören, ob er sich wieder niedergelegt habe, beschloss ich, die Laterne ein ganz klein wenig zu öffnen. Ich tat es. Man kann sich nicht vorstellen, wie behutsam, wie leise, bis endlich ein einziger dünner Strahl, schwach wie der Faden eines Spinngewebes, aus dem Spalt drang und auf das Geierauge fiel. Es stand offen, weit, weit offen, und als ich es sah, stieg eine wilde Wut in mir auf. Ich erkannte es mit vollkommener Deutlichkeit. Ein trübes Blau mit einem scheußlichen Häutchen darüber, dessen Anblick das Mark in meinen Knochen gerinnen ließ. Doch weiter sah ich nichts von dem Gesicht oder der Gestalt des alten Mannes, denn ich hatte den Strahl unwillkürlich genau auf die eine verdammte Stelle gerichtet. Ich hatte ja schon angedeutet, dass das, was man fälschlich für Wahnsinn bei mir hält, nur eine verschärfte Empfindlichkeit der Sinne ist. Jetzt also vernahmen meine Ohren ein leises, dumpfes, bewegliches Geräusch, wie es vielleicht eine in Wolle gewickelte Uhr hervorbringen würde. Auch diesen Ton kannte ich. Es war das Herzklopfen des alten Mannes. Und es stachelte meine Wut an, wie der Trommelwirbel den Mut der Soldaten. Doch auch jetzt bezwang ich mich und verhielt mich ruhig. Kaum dass ich atmete. Die Laterne hielt ich regungslos in der Hand und versuchte, wie sicher ich den Strahl auf das Auge des alten Mannes gerichtet halten konnte. Mittlerweile nahm das höllische Pochen seines Herzens immer mehr zu. Es wurde jeden Augenblick schneller und schneller. Lauter, jeden Augenblick lauter. Versteht ihr mich? Ich sagte schon, dass ich nervös sei. Ich bin es wirklich. Und dieses seltsame Geräusch in der toten, fürchterlichen Stille, die in dem alten Hause zu dieser Nachtstunde herrschte, wirbelte mich in wildem Schrecken. Noch einige weitere Minuten hielt ich an mich, stand ganz still. Aber das Klopfen wurde lauter und lauter. Ich dachte, es müsse das Herz zersprengen. Und nun packte mich eine neue Angst. Die Nachbarschaft würde es ebenfalls hören. Und da war die Stunde des alten Mannes gekommen. Mit einem gellenden Schrei riss ich die Blenden der Laterne auf und sprang ins Zimmer. Er schrie auf. Einmal nur. In einem Augenblicke hatte ich ihn aus dem Bette auf den Boden gerissen und das schwere Bettzeug über ihn gezogen. Dann lächelte ich vergnügt, dass ich die Tat so weit vollbracht hatte. Aber das Herz schlug noch ein paar Minuten lang mit dumpfem Ton fort. das ärgerte mich nicht mehr. Durch die Wand würde man es doch nicht hören. Endlich stand es still. Der alte Mann war tot. Ich räumte das Bettzeug beiseite und untersuchte den Körper. Ja, er war tot. Mausetot. Ich legte meine Hand auf das Herz und ließ ihn mehrere Minuten lang liegen. Es klopfte nicht mehr. Er war bestimmt tot. Sein Auge würde mich nun nicht mehr quälen. Wer mich auch jetzt noch für wahnsinnig hält, wird den Gedanken endgültig aufgeben müssen, wenn ich ihm erzähle, mit welch weiser Vorsicht ich den Körper verbarg. Die Nacht begann zu schwinden und ich arbeitete in schweigender Hast. Zuallererst galt es, die Leiche zu zerstückeln. Ich schnitt Kopf, Arme und Beine ab. Dann riss ich 3 Dielen aus dem Boden des Zimmers und verbarg den Toten zwischen der Fütterung. Ich setzte dieselben so geschickt, so schlau wieder ein, dass kein menschliches Auge, nicht einmal das seinige, die geringste Veränderung hätte wahrnehmen können. Es war nichts da, was ich hätte wegwaschen müssen. Kein Blutfleck, nicht die kleinste Spur von einem einzigen Tropfen, dazu war ich viel zu vorsichtig gewesen. Es war alles in einem Kübel gelandet. Als ich diese Arbeit vollendet hatte, war es 4 Uhr und noch so dunkel wie um Mitternacht. Gerade als die Uhr schlug, wurde an die Haustür gepocht. Ich öffnete leichten Herzens, denn was hatte ich jetzt noch zu fürchten? 3 Männer traten ein, die sich als Polizeibeamte vorstellten. Während der Nacht hatte man in der Nachbarschaft einen Schrei gehört, der den Argwohn erregt hatte, es sei irgendein Verbrechen verübt worden. Man hatte die Polizei benachrichtigt, und diese hatte die Beamten abgeschickt, um sofort Untersuchungen vorzunehmen. Ich lächelte, denn was hatte ich zu fürchten? Und hieß die Herren willkommen. Den Schrei behauptete ich selbst im Traume ausgestoßen zu haben, und der alte Herr sei aufs Land gereist. Ich führte die Besucher durch das ganze Haus und forderte sie auf, nur gut zu suchen. Zum Schluss führte ich sie in sein Zimmer und zeigte ihnen, dass sein Geld und seine Wertgegenstände sicher und wohl verwahrt dalagen. Im Übermaß des Gefühles meiner Sicherheit brachte ich Stühle in das Zimmer und nötigte sie, hier von ihren Anstrengungen auszuruhen, während ich in toller Vermessenheit so vollauf überzeugt, die Tat sei gelungen, meinen Stuhl gerade auf die Dielen stellte, unter denen der Leichnam meines Opfers lag. Die Polizisten waren zufriedengestellt. Mein Auftreten hatte jeden Verdacht zunichte gemacht. Ich war in ausgezeichneter Stimmung. Aber es dauerte nicht lange. Da fühlte ich, wie ich erbleichte und wünschte sie über alle Berge. Der Kopf tat mir weh. Und es sauste mir in den Ohren. Aber sie blieben sitzen und plauderten weiter. Das Sausen in meinen Ohren schwoll an. Es blieb und wurde immer deutlicher. Ich sprach lebhafter, um das schreckliche Gefühl loszuwerden, doch es dauerte fort und wurde immer bestimmter, bis ich deutlich spürte, dass es nicht in meinen Ohren war. Ich war jetzt sehr bleich geworden. Aber ich sprach schneller und immer schneller mit lauterer Stimme drauf los. Aber das Sausen wurde stärker. Was sollte ich anfangen? Es war ein leiser, dumpfer, rascher Ton wie eine Taschenuhr, die man in Wolle gewickelt hat. Ich rang nach Atem. Doch die Beamten hörten das Geräusch immer noch nicht. Ich sprach noch schneller, noch heftiger. Doch das Geräusch nahm zu. Ich stand auf und stritt mit gewaltsam angestrengter Stimme und heftigen Gebärden über Kleinigkeiten, aber das Geräusch wurde noch lauter. Weshalb gingen sie denn immer noch nicht? Ich eilte mit schweren Schritten auf und ab, als ob mich die Beamten durch ihr Beobachten bis zur Wut gereizt hätten. Vergeblich. Das Geräusch schwoll an. Mein Gott, was konnte ich noch tun? Ich schäumte vor Wut, ich raste, ich fluchte. Ich ergriff den Stuhl, auf dem ich gesessen, und scharrte mit ihm auf der Diele umher. Das Geräusch übertönte alles und wuchs. Es wurde lauter, lauter. Und noch immer plauderten die Männer vergnügt und lächelten dazu. War es möglich, dass sie es nicht hörten? Allmächtiger Gott. Nein. Nein, sie hörten es. Sie schöpften schon Verdacht. Sie wussten alles. Sie trieben nur Spott mit meinem Entsetzen. Dies dachte ich und denke es noch. Aber alles andere war erträglicher als meine Todesangst. Besser als ihr Hohn. Ich konnte ihr heuchlerisches Lächeln nicht länger ertragen. Ich fühlte, dass ich schreien müsse oder sterben. Und jetzt? Da. Wieder. Lauter. 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 Schurken, schrie ich heraus. Verstellt euch nicht länger. Ich gestehe die Tat. Reißt die Dielen auf. Hier. Hier. Es ist das grauenhafte Klopfen seines Herzens.
So, das war's. Nächste Woche kommt der zweite Teil dieser Hörtrilogie, Drei Märchen. Habe ich auch wieder mit meinen beiden Kollegen von den drei Fragezeichen, Jens Wawritschek und Andreas Fröhlich, aufgenommen. Drei Märchen von Hans Christian Andersen. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörspiel, laufen übrigens gerade die Panzerknacker. Ein Live-Hörspiel, bei dem die drei Fragezeichensprecher, Oliver Rohrbeck, Jens Wawritschek und Andreas Fröhlich, einmal in ganz anderen Rollen gemeinsam auf der Bühne standen. Als Berliner Gauner. Bisher absolut unveröffentlicht, weil es das nur live gab. Hör mal selbst. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.